Debea Petri, Unternehmerin aus Steckborn, hat zwei Leben, ein schweizerisches und ein afrikanisches. Vergangenes Jahr besucht sie mit ihren Fotografien Melanie Duchene 11 Frauen und einem Mann und schreibt über deren Lebensgeschichte ein Buch namens 12 Leben, wie Nas Modi-Perspektive schenkt. Mit Patrick Ech startet sie ihre Buchpromotour mit Lesung in ihrer Schminkbar in Zürich. Das Gespräch wurde exklusiv für bodenseepodcast.ch aufgezeichnet. Auszüge aus ihrem Buch liest Schauspielerin Isabelle Florido aus Ermattingen.
Epilog Bea Petri. Es ist mir mit diesem Buch und den intensiven Bildern ein großes Anliegen, von den berührenden Begegnungen meiner letzten Reise nach Burkina Faso zu berichten. Von den Tagen, die ich zusammen mit meiner Fotografin Melanie Duchene ausschließlich den Gesprächen mit 11 ausgewählten Frauen und einem Mann gewidmet habe. Mein Ziel war es dabei, nicht voyeuristisch zu sein, sondern echten Menschen zu begegnen, deren Stimmen und Geschichten es verdient haben, gehört zu werden. Jede dieser Frauen und der eine Mann vertrauten mir in unseren Gesprächen mit ihren persönlichen Erlebnissen und ihrer Betroffenheit Emotionen an, die in ihrer Kultur selten gezeigt werden. Es heißt, eine afrikanische Frau weint nicht. Doch in diesen Momenten durfte ich erleben, wie wichtig es ist, Raum für Gefühle und Trauer zu geben. Ich stellte ihnen Fragen, hörte ihnen zu und konnte die Frauen mit meinem aufrichtigen Mitgefühl trösten. Jeder Mensch hat das Recht, seine Geschichte zu erzählen, auch wenn es oft schwerfällt zuzuhören, weil das Leid kaum zu ertragen ist. Armut und Krankheit, Krieg und Terror sowie Brutalität und Hunger prägen leider eine Welt, die uns in der Schweiz ziemlich fremd ist. Seit 2008 kenne ich beide Welten und bin unendlich dankbar, in einem Land geboren zu sein, das von Krieg und Elend verschont geblieben ist. Angesichts dessen empfinde ich die Unzufriedenheit und das Lamento hierzulande oft als unerträglich. Ich wünsche mir eine Schweiz, in der Dankbarkeit und Demut für unsere Privilegien besser spürbar sind. Und dass wir nie vergessen, wie gut es uns geht. Ihre Gastgeberin Bea Petri.
Herzlichen Dank, Isabelle Florido, für die Lesung des Epilogs aus dem Buch von Bea Petri, 12 Leben. Ich bin der Papa von der Josephine. Sie sitzt hier vorne. Und wenn ich mit ihr nachher nach Hause fahre und sie mir sagt, es gibt in Afrika mutige Frauen, die ganz viel Lebensfreude haben. Und wenn Sie das dann im Anschluss auch denken und nach Hause gehen, dann haben wir hier was richtig gemacht. Das Zweite ist, was ich ihr heute mit auf den Weg geben möchte. Wir leben in einer so privilegierten Welt hier in der Schweiz. Und das war auch gerade schon im Epilog angesprochen. Und von daher, den Frauen in Burkina Faso, denen geht's zum Teil nicht so. Ich habe es selbst erlebt. Ich bin bei der Bea gewesen. Sie hat mich eingeladen. Ich war einen Tag in Ouagadougou auf einer anderen Mission. Und wir hatten Kontakt und sie sagt, schaust du dir morgen Nasmod an? Und ich habe gesagt, natürlich, mache ich. Und ich bin also Zeuge dessen, was die Bea dort macht. Und ich habe eine sehr große Bewunderung vor der Leistung von der Bea. So, und drum sitze ich heute Abend hier und möchte eigentlich damit beginnen, dass ich Ihnen Burkina Faso aus meiner Sicht versuche, etwas vorzustellen, bevor wir über das Buch sprechen mit der Bea. Und ein paar Zahlen und Fakten. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich da jetzt etwas nennen möchte. Ich bin übrigens heute ganz froh, dass ich nicht der Hahn im Korb bin, dass hier auch einige Männer noch sitzen und mir den Rücken stärken. Vielen, vielen Dank. Also Burkina Faso ist ungefähr 7-mal größer als die Schweiz und gehört zu den ärmsten Ländern dieser Welt. Burkina Faso bedeutet Land der aufrechten Menschen. Ist verortet auf der Weltkugel in Westafrika, unterhalb der Sahelzone und grenzt an Mali, Niger, Benin, Togo, Ghana und der Elfenbeinküste. Die Hauptstadt, lustiger Name, wer weiß, wie die Hauptstadt heißt? Ja, Ouagadougou. Ja gut, die Schweiz, beispielsweise der Thurgau, hat auch einige lustige Namen. Lustdorf, können sich Ausländer auch denken, was passiert da in Lustdorf? Ja. Gut, die Staatssprache ist Französisch. Ouagadougou übrigens, 2,5 Millionen Einwohner. Französisch die Staatssprache. Es gibt aber noch ganz viele weitere Sprachen. Seit 2022 eine Militärdiktatur. Der Hauptmann Ibrahim Traoré ist an der Macht, der unter anderem mit Russland sympathisiert. Teile des Landes stehen unter Kontrolle von Dschihadisten, die den Terrororganisationen Islamischer Staat und Al-Qaida angehören. In Burkina Faso gibt es Christen, Moslems, Aberglaube, Hexenverfolgung, Beschneidungen. Burkina Faso hat eigentlich ziemlich viele Gesichter und ziemlich viele Themen. Die Gesamtbevölkerung, knapp 25 Millionen Einwohner, Bevölkerungswachstumsrate 3%, in der Schweiz sind es nur 1%. Der Altersmedian liegt dort bei 18 Jahren, in der Schweiz bei 44. 45% der Gesamtbevölkerung ist unter 15 Jahre alt und ein Viertel der kompletten Bevölkerung zwischen 15 und 19 Jahre sind bereits Mutter oder schwanger. Eine Frau hier in der Schweiz gebärt rund, ich habe heute noch nachgeguckt, habe es mal gegoogelt, 1,3 Kinder. In Burkina Faso sind das 3,9 im Durchschnitt. 54% der Burkinabé, man sagt nicht Männer oder Frauen, man nennt sie alle Burkinabé, sind im erwerbsfähigen Alter. Jedes zehnte Kind unter 5 Jahren stirbt frühzeitig. Ganz viele Kinder sind unterernährt, untergewichtig. 70% der Bevölkerung sind Analphabeten. Die können nicht rechnen, nicht schreiben, nicht lesen. Bildungsstand null. Nur 2,5% der Burkinabé werden älter als 65 Jahre. Die Lebenserwartung einer Frau liegt bei 63 Jahren. In der Schweiz sind es 85 oder 86. Also das gibt schon mal so einen Eindruck oder ein erstes Gefühl, was das für ein Land ist. Nun kommen wir aber langsam mal zur Bea als Gastgeberin. Ich freue mich sehr, hier zu sein und mit dir jetzt über das Buch zu sprechen. Aber bevor ich mit dir über das Buch spreche, möchte ich mal fragen, du hast im Epilog, Isabel hat es eben vorgelesen, gesagt, seit 2008 bist du dort tätig. Mhm. Wie hat sich denn dein Blick auf das Land seither verändert?
Danke, Patrick, dass du da bist. Du erlaubst, dass ich in meinem Dialekt rede.
Verstehen Sie mich?
Ich hoffe, die versteht mich auch. Aber ich hoffe, okay. Ja, die versteht mich. Das Land hat sich enorm verändert. 2008, als ich dort war, war das Land sehr arm. Es war immer schon arm, also schon damals sehr, sehr arm. Aber es war total friedlich. Die Glauben haben miteinander gelebt, sie sind gut ausgekommen, jeder hat den anderen respektiert. Und es war total friedliebend. Und das hat mir sehr gefallen. Die Leute waren fröhlich, trotz dem ganzen Elend. Und dann ist im 2015 die komplette Änderung gekommen. Wobei man ja zuerst gemeint hat, jetzt wird alles gut, weil sie der Präsident damals, der Campore, der seit 28 Jahren an der Regierung war, vertrieben haben. Und sie haben gejohlt, ich war unten damals. Es war ja unglaublich fröhliche Stimmung. Alle waren im Glück. Und ich vergesse nie, als Safi, meine Direktorin, da war, waren wir in einem Laden. Und dort war ein Schwarzer, der uns bedient hat. Und dann fragt der Safi, von wo kommst du? Und sie sagt, von Burkina Faso. Und der ist aufgepumpt und hat gesagt, ich gratuliere, ihr seid das vorbildlichste afrikanische Land, was ihr gemacht habt. Ist so grossartig. Also, es ist komplette Euphorie gsi, wo nachher von einem Tag aufeinander geändert hat.
Und in diese Änderung bist du mit Nasmut natürlich reingeschlittert. Die haben ja nichts ändern können an dieser Situation. Welche Missverständnisse über das Leben in Burkina Faso möchtest du nachhaltig verändern?
Gut, es sind Haufen. Die Situation, wo jetzt ist, ist politisch gesehen sehr, sehr schwierig. Es hat der Terrorismus, die Armut wird immer wie mehr. Die Leute sind in einer kompletten Unsicherheit. Es ist Hungersnot und so weiter. Das hat es zwar schon gehabt. Aber was, glaube ich, das Schlimmste ist, dass die Leute, das Volk, weiss nicht, was geht. Sie wissen nicht, was der Präsident im Sinn hat. Und es ist einfach eine Angst. Es ist eine dauernde Angst von der Bevölkerung, von den Leuten. Was passiert, wenn ist der nächste Putsch? Für mich, wie du also auf deine Frage noch, das Wichtigste für mich, was ich gelernt habe in all diesen Jahren, ist, dass sich in diesem Land nichts wird ändern, wenn die Leute nicht besser ausgebildet sind. Also Bildung ist für mich, nebst der medizinischen Versorgung natürlich und dass sie genug zu essen haben, aber wenn die Bildung nicht besser wird, wird sich in diesem Land nichts ändern. Und das ist das ganz, ganz grosse Problem.
Jetzt hast du mit deiner Institution natürlich da auch eine sichere Insel geschaffen. Einen abgeschlossenen Bereich, wo Mädels und Frauen hin können und höchstwahrscheinlich auch eine Ausbildungsstelle bekommen. Wie gehst du denn mit den kulturellen Unterschieden um? Es ist ja nicht Schweiz da unten in Westafrika. Gibt es da für dich ganz große Unterschiede, die du jetzt benennen kannst?
Nein, also ich muss sagen, wenn man in die Nassmod kommt, also das ist, muss sich vorstellen, das ist ein riesen Schulareal geworden. Das ist in den letzten 19 Jahren, oder nein, wie viel bin ich jetzt?
2018,
ja, genau. Jahren hat sich das stetig verändert und wir haben ja dann eben nachher ausserhalb von der Stadtmitte haben wir können, die Schule anfangen bauen und sie ist riesig geworden. Wir haben heute 300 Frauen, die jedes Jahr eine Ausbildung machen können in verschiedenen Berufen und wir haben Kinderhort, wir haben Kantinen, wir haben Schlafräume, wir haben Ateliers, wir haben Duschen, Toiletten, das ist alles nicht selbstverständlich. Und wenn man dort reinkommt, ist es wie eine Oase. Also man merkt, der Weg dort hin ist furchtbar, durch schwierige Strassen, man sieht die Hütten, man sieht die Bilder, wie wir auch kennen, wenn die Schafe oder Geissen auf diesen Hügel sind von Abfall und Plastiksäcke im Mund haben und so weiter. Und dann kommt man in die Nassmod und das Tor geht auf. Und ihr habt das Gefühl, sie sind komplett in einer anderen Welt. Und die Stimmung ist dermassen gut dort drinnen, dass es einfach so eine Harmonie hat. Das hast du selber erlebt, Patrick. Es ist fröhlich, sie sind aufgestellt, sie sind übermütig, manchmal schon richtig übermütig, aber auch konzentriert. Sie wissen genau, was sie für eine Chance haben bekommen im Leben. Und sie packen das. Und von den Unterschieden, es gibt einfach die, das merke ich, wenn junge, ganz junge, ab 14 sind sie bei uns, manchmal sogar schon 13, wenn sie es total eingeschüchtert sind, wenn sie es daheim auch nicht gut haben, es hat viel Gewalt in Burkina, Kinder werden geschlagen und so weiter, die nehmen wir dann zu uns auf. Oder eben Flüchtlingsfrauen, die traumatisiert sind. Das sind so die Sachen, die ich merke. Aber jetzt rein von den Religionen her ist das kein Thema.
Ich kann vielleicht erzählen, ich bin tatsächlich mit Bea, das Tor hat sich geöffnet, bin reingekommen und alle Frauen und Mädchen standen aufgereiht und haben applaudiert und haben geklatscht und haben sich gefreut, dass Madame Bea, so wird sie da genannt, ankommt. Und das ist so erfrischend und so schön und das ist echt. Also Sie müssen sich vorstellen, ich bin da hinterher gelaufen, habe mein Handy gezückt und konnte das gar nicht glauben. Ich musste es festhalten. Aber das ist eine Strecke von 50 Metern rechts und links und es geht nicht nur über Sekunden, sondern wirklich über Minuten und du wurdest hochgehoben und wurdest wirklich freudig begrüßt. Ich versuche jetzt natürlich zum Buch wieder zurückzukommen, gleich zur ersten Geschichte. Aber du musst mal bitte erzählen, 2008, Nassmod gab es ja schon, die Anfänge, du hast eben von der Direktorin Safi gesprochen, Safi Ouattara Diallo, hat einen Doppelnamen, die gab es schon und es gab ganz zu Beginn den Onkel Nas.
Genau.
Diese Geschichte, die hätte ich gern von dir erzählt, wie bist du dann dazu gestoßen?
Also es ist eigentlich eine unglaubliche Geschichte gewesen. Ich bin nämlich vorher schon mal in Ouagadougou gewesen, Jahre vorher, mit dem Schauspieler Matthias Gnädinger. Und wir waren 3 Tage dort gewesen, wir sind alle krank geworden und er hat mir geschworen, nie mehr komme ich in das Land, ja, noch in die Stadt zurück. Und Jahre später bekomme ich ein Telefon von einer schweizerischen Organisation, von Swisskontakt, wo mich hat angefragt, ob ich würde auf Ouagadougou gehen, Ausbildung geben. Und mir hat schier den Schlag getroffen. Ich bin da hinter der Rezeption gestanden, ich weiß noch genau. Und dachte, nein, aber nicht in die Stadt. 3 Monate haben sie wollen und dann habe ich gesagt, okay, ich komme, aber nur einen Monat. Ich bin kurz darauf runter, auf Ouagan und bin ausgestiegen, habe sämtliches Material mitgenommen. Ich wusste, ich muss unterrichten in Maskenbild. Und jetzt fragt ihr euch sicher, warum Maskenbild? Was hat das mit dem zu tun? Das habe ich damals auch nicht gewusst. Aber ich habe herausgefunden, dass Ouagadougou das grösste westafrikanische Filmfestival hat, das sie alle 2 Jahre zeigen. Und zu jedem Film gehört, wie Kamera, wie Ton, wie Licht, wie Regie und so weiter, gehört auch Maske. Das ist ganz wichtig. Und Maske im Film ist nicht einfach Schminken, sondern man macht den Schauspieler zu dieser Figur, die im Drehbuch verlangt wird. Zudem ist es auch wichtig wegen der Kontinuität, wie hat die Person ausgesehen und so weiter. Eine riesige Geschichte, da könnte man jetzt einen Vortrag allein über das haben. Aber auf jeden Fall war meine Aufgabe gewesen, 12 junge Frauen in dem Beruf von der Maskenbildnerin auszubilden plus Kosmetik. Weil damals hat man in Burkina Faso Kosmetik nicht kennt, also Kosmetikerinnen. Die aber haben gewusst, dass es das gibt, natürlich, im Westen. Und, also in Europa bei uns. Und die Frauen haben gesagt, wir wollen das auch lernen. Das ist ein Beruf, der uns gefällt, wir wollen das auch. Jedenfalls, ich war dann dort, bin das erste Mal nachher richtig mit so viel Armut konfrontiert worden. Bin bei der Safi, bei dieser Person, die mich eben hat, angefordert quasi, die selber wiederum Kostümbildnerin war für viel. Ist alles ein bisschen kompliziert, aber irgendwie für das Ganze. Die war clever gewesen, die hat gesagt, wir müssen nicht Leute aus Paris holen, sondern wir wollen selber das anbieten und ich war dort. Nach 3 Tagen habe ich mir gesagt, ich kann wieder heim, weil wenn ich nachher da nach einem Monat bleibt nichts. Es ist nicht nachhaltig, was ich da mache. Also entweder ich auf den nächsten Flügel wieder heim oder aber ich tue mich richtig engagieren. Und durch das die Direktorin, die Safi Ouattara, so eine unglaublich sympathische, tolle, moderne, gescheite Frau war, die mir gesagt hat, bitte bleib, bitte geh nicht, bitte hilf uns, wir brauchen das. Habe ich mich entschieden, okay, ich mache es. Und dann ist wirklich die Arbeit losgegangen.
Und du hast ganz schön aufgerüstet. Also es gibt jetzt 2 Schulhäuser links und rechts, mehrere Stockwerke. Es gibt ja eine Herberge mit Betten, es gibt ein Arzttrakt oder einen medizinischen Trakt, der ist ganz neu errichtet. Den durfte ich mit einweihen. Ja. Es ist also hervorragend, es ist klasse. Es gibt ja vor Ort auch viele Lehrpersonen, lokale Mitarbeitende. Welche Rolle spielen die und welche Rolle spielen für dich die Spender und Spenderinnen?
Also es sind alle vor Ort, sind Burkinabes, alle. Ich bin die einzige Weisse, die sich dort einmischt. Wenn überhaupt, weil sie machen es fantastisch. Ich gebe Rat, wenn sie mich fragen, wenn ich Sachen sehe, die mir nicht passen oder die ich finde, das muss man ändern, dann wird es geändert. Aber sonst machen sie alles ganz, ganz toll. Wir haben 70 Mitarbeitende, wir haben 300 Schülerinnen und Schüler, wir haben etwa 24 Kleinkinder. Und wir haben jetzt neu eben das Ärzte, also das Gesundheits-
Zentrum.
Ja, das ist ein bisschen übertrieben, Zentrum, ja, aber gut. Und ein Arzt, das ist meine Aufgabe, einfach zu schauen und zu sagen, jetzt weiss ich deine Frage.
Ja, von was die Rolle der Lehrpersonen ist und was die Rolle der Spenderinnen und
Spender
ist.
Ja, natürlich. Also die Rolle der Spenderinnen und Spender. Ohne die geht es überhaupt nicht. Gar nicht, ganz und gar nicht. Ich bin ja dann zurückgekommen 2008, wir haben einen Förderverein gegründet und ich habe ursprünglich gesagt, ich tue jetzt ein Geld sammeln für 11 Frauen. Und die 11 Frauen wollen wir aber von der Strasse holen, also Frauen, die keine Chance hätten, das selber zu finanzieren, die Ausbildung. Und hast sonst noch viele Sachen gemacht. Auf jeden Fall eben, wie gesagt, heute sind wir auf 300 Frauen. Die meisten werden vom Förderverein finanziert. Und ohne Spendengelder geht es überhaupt nicht. Ich müsste das alles aus meinem Sack. Es wäre unmöglich. Es wäre unmöglich.
Jetzt kommen wir mal so langsam zu dem Buch, aber noch nicht zu dem, denn die Bea hat schon mal ein Buch geschrieben. Ungeschminkt heißt das Buch. Und das ist auch schon ein großes Kapitel. Afrika, Westafrika drin, Burkina Faso. Von daher die Frage, warum hast du dich entschieden, jetzt ein Buch zu machen, wo du 12 Menschen, 12 Leben beschreibst? 11 Frauen und einen Mann.
Das ist letztes Jahr gewesen, im 24, im Herbst 24, sind wir wieder mit einer Gruppe drunter gewesen. Ich nehme immer Leute mit, Spender, Spenderinnen oder auch sonst Leute, die kommen wollen, die schauen wollen. Und jedes Mal, wenn wir kommen mit so einer Gruppe, tut Safi etwas in der Schule machen, tut etwas vorbereiten, macht eine Überraschung. Und die Überraschung ist vor allem für mich, aber natürlich auch für Gäste. Und wo wir dort unten waren, hat eben Musik, es wird tanzen und so weiter. Aber dann sind 4 Personen, sie führen und haben ihre Geschichte erzählt. Und die Geschichte, es waren 3 Frauen und ein Mann. Und sie haben erzählt, ihr Leben vorher und ihr Leben jetzt. Das heisst, es waren alles Nassmordschüler gewesen. Und wie ihr Leben geändert hat. Und ich kann euch sagen, so etwas Berührendes, ich glaube, ich habe das noch gar nie erlebt. Die haben erzählt, die haben furchtbare Situationen erlebt. Also ohne Eltern auf der Straße gelebt, nur alle 2 Tage irgendetwas wenigstens zu essen bekommen und. Und wir haben sie dann von der Straße aufgelesen, wir haben sie die Nassmahl genommen, wir haben geschaut, dass sie gesund werden, dass sie ernährt werden und so weiter. Und heute sind alle die 4, die natürlich in Vertretung von all diesen Tausenden, die heute dank Nassmod ein gutes Leben haben, haben die erzählt, was sie eben heute machen, wie sie das Leben hat verändert hat. Und ich habe einfach, als ich das gehört habe, ich einfach gewusst, das müssen die Leute erfahren, was passiert, wenn man so etwas unterstützt, was man macht, was man machen kann und was eben passiert. Und so traurig, dass die Geschichten waren, wie freudig haben sie ja geändert. Weil eine zum Beispiel hat erzählt, sie finanzieren ein ganzes Dorf. Finanzieren. Sie haben die Mittel heute dazu, weil sie haben einen Laden, sie haben also ein Nähatelier, sie haben Angestellte und sind in der Lage, die das ganze Dorf zu unterstützen und so weiter. Es war einfach so berührend, dass ich eben gesagt habe, gut, ich muss das zusammen mit der Melanie, ich muss das an die Leute anbringen. Sie sollen wissen, was passiert, wenn man etwas unterstützt, was mit diesen Menschen passiert. Und habe nachher wieder die Zahl 11 genommen, plus ein Mann, also 11 Frauen, ein Mann. Und das ist wieder auf den Ursprung zurück, weil ich damals habe gesagt, beim Anfang, wir wollen 11 Frauen finanzieren.
Jetzt hast du gerade schon eine Geschichte erzählt, die dich besonders bewegt hat. Aber gibt es da Geschichten, die dich immer noch so richtig catchen, die dich wahnsinnig berühren? Sind das die beiden Geschichten, die wir gleich noch von der, oder jetzt gleich von der Isabelle hören? Von der Lucy beispielsweise?
Die Geschichte von der Lucy, die wir als erstes hören, das ist eine unglaubliche Geschichte. Aber ich würde sagen, hör zu.
Lucy. Ein harter Start ins Leben. Lucy wurde 1992 im Dorf Kombisiri im Südosten von Ouagadougou geboren und wuchs in einer katholischen Familie auf. Ihr Leben veränderte sich jedoch schlagartig, als ihre Großmutter nach einem Diebstahl beschuldigt und völlig willkürlich und ohne Beweise aus dem Dorf vertrieben wurde. Sie teilte damit das Schicksal vieler anderer Frauen, die nach einer Straftat, einem Krankheitsausbruch oder anderen negativen Ereignissen von ihrer Gemeinschaft als Hexen stigmatisiert und verstoßen werden. In einem solchen Moment bleibt den Betroffenen nur die nackte Flucht, die leider viele nicht überleben. Das Stigma überträgt sich oft auch auf andere Frauen innerhalb der Familie. Und so wurde auch Lucys Mutter nach dem Tod zweier Dorfkinder der Hexerei bezichtigt und musste fliehen. Ganz allein auf sich gestellt blieben Lucy und ihr kleiner Bruder zurück. Oftmals konnten sie ihren Hunger nur mit Pflanzen und trockenen Samen stillen. Diese Erfahrung von Isolation, Verlassenheit und Überlebenskampf traumatisierte Lucy zutiefst und lässt wohl immer Spuren in ihr zurück. Im Alter von 14 Jahren fand Lucy den Mut, das Dorf zu verlassen. Ihren Bruder brachte sie zu einem Cousin nach Ouagadougou, während sie selbst in den folgenden Jahren auf der Straße lebte, bis sie bei einer fremden Frau Unterschlupf fand. Diese besorgte sie während 2 Jahren den Haushalt, bekam etwas zu essen, aber keine Entschädigung. Und erst als sie eine neue Arbeitsstelle bei Marguerite fand, wurde sie erstmals anständig behandelt und bekam auch einen regelmäßigen Lohn. Marguerite ist eine langjährige enge Freundin von Safi Ouattara und bekleidet eine wichtige Position bei Nasmot. Durch sie bekam Lucy alsbald in Kontakt mit unserer Berufsschule. Und plötzlich war die Möglichkeit, sich mit einer richtigen Ausbildung ein neues Leben aufzubauen, greifbar. Lucy hatte nun einen Traum, eine Lehre als Coiffeuse. Und er sollte Wirklichkeit werden. Trotz schulischer Defizite wurde sie gerne in die Schule aufgenommen, wo sie anfänglich sehr still und schüchtern war. Erst als sie durch die enge Betreuung allmählich Vertrauen fasste, erzählte sie mir eines Tages von ihrer Geschichte und von der Sehnsucht nach ihrer Mutter, die ich zusammen mit Safi nach langer Suche tatsächlich in einem Hexenheim am Rande von Ouagadougou finden konnte. Von nun an besuchte sie Lucy regelmäßig. Und bei einem gemeinsamen Besuch traf ich sogar noch ihre sterbende Großmutter, deren dankbar ausgestreckte, knochige Hände ich nie mehr vergessen werde. Nach ihrer Ausbildung landete Lucy wie viele andere Frauen leider in einer gewalttätigen Ehe. Ihr Mann hatte kein Einkommen und wurde immer aggressiver, bis sie die Situation und die Schläge nicht mehr ertragen konnte. Sie verließ ihn mit ihren 3 Kindern und musste sich fortan vor ihm verstecken. In dieser Zeit besuchte sie mit den Kindern immer wieder auch ihre Mutter im Hexenheim und musste bei einer solchen Visite miterleben, wie ihre älteste Tochter nach einem Schwächeanfall starb. Der Tod ist so allgegenwärtig in Burkina Faso, dass ich immer wieder staune, wie die Menschen trotz Schmerz und Trauer solchen Rückschlägen ihr Leben wieder in die Hände nehmen und weiterkämpfen. So auch Lucy, die dank eines Mikrokredits von Nasmot ihren eigenen Salon eröffnen konnte. Sie meisterte diesen Schritt erfolgreich und betreibt heute mit Leidenschaft ein kleines eigenes Geschäft, das sie auch finanziell unabhängig machte. Das war es auch, was es ihr ermöglichte, ihre Mutter nach 28 Jahren aus dem Hexenheim zu holen und auf dem Land bei einem Neffen, dem Sohn ihres Bruders, unterzubringen. Dort kann Lucys Mutter nun endlich ein menschenwürdiges Leben führen. Gleichzeitig dürfen weder Lucy noch ihre Mutter je ein Wort über ihre Geschichte verraten, denn sie wissen, dass der Hexenkult immer noch weit verbreitet ist und sie die Vergangenheit jederzeit einholen könnte. Ihre ganze Geschichte erzählte mir Lucy an einem stillen Ort. Das Gespräch war für mich sehr aufwühlend, denn es waren große Emotionen und viele Tränen im Spiel. Aber es war gut für Lucy, über alles sprechen zu können und mir und Safi einmal alles anzuvertrauen. Nach ihrem langen Kampf um ein würdiges Dasein wünsche ich Lucy nur das Allerbeste und hoffe, dass endlich Ruhe in ihr Leben kehrt.
Du hast es gerade so wunderbar gelesen. Isabel, ich komme mal ganz kurz hier hinter. Eine Frage muss ich dir stellen. Was empfindest du, wenn du das liest?
Ich muss mich ganz ehrlich gesagt wirklich auch sehr konzentrieren, weil ich habe es jetzt ein paar Mal gelesen, aber wenn ich es lese, dann merke ich manchmal schon, wie es mir die Kehle zuschnürt. Und als ich dann die Filme auch gesehen habe, aber es ging.
Danke. Ist schon eine Hammergeschichte. Wie machst du das?
Also, wir haben ja die Zusage bekommen vom Weber Verlag das Buch zu machen und Melanie sich kurzfristig abgereist und wir wussten, wir haben 5 Tage zur Verfügung und wir haben angefangen, es war wahnsinnig heiß und die Situationen sind wirklich, wir wussten, wir sind im Druck, wir müssen das alles machen und ich habe nicht recht gewusst, wie die Mädchen, die Frauen reagieren. Und ich bin zu Anna und habe einfach gesagt, also klar, die meisten habe ich erkannt, aber es hat auch ein paar dabei, die ich noch nicht gekannt habe. Habe ich gesagt, schau, wir machen ein Buch und ich frage dich jetzt einfach über dein Leben. Und wenn du nicht antworten willst, wenn du nichts sagen willst, sagst du einfach Stopp. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich mein rotes Büchlein dabei gehabt. Und ich glaube nicht, da ist ein Wedenschwall gekommen. Die haben geredet und geredet und geredet und erzählt und erzählt und erzählt. Und wirklich alle von diesen Frauen haben ja von heulen und auch der Mann. Und es ist ja wirklich so, die afrikanische Frau heult nicht, das ist das Sprichwort. Aber die sind wie zusammengebrochen in dem Erzählen. Und wo der Melanie und ich daheim waren, wir waren ziemlich fix und fertig, ist mir das so eingefahren, weil ich realisiert, dass die jetzt erst mal in ihrem Leben überhaupt gefragt worden sind, wie es ihnen geht und was sie machen. Weil niemand fragt die Frauen, wie geht es dir? Wie hast du das Leben? Hast du zu essen gehabt? Oder wie geht es daheim? Niemand fragt. Und sie haben jetzt erst mal ihre Geschichte können erzählen. Und das verfolgt mich noch heute. Das war einfach ein unglaubliches Erlebnis gewesen.
Du warst ja auch in deren eigenen 4 Wänden. Und da kann ich mir vorstellen, herrscht bestimmt auch ein gewisses Schamgefühl. Jetzt kommt die Europäerin und muss jetzt hier meine vielleicht kleine Behausung sehen. Ist bestimmt auch nicht jedem so besonders wohl. Du hast das als Privileg empfunden und dass du deren Vertrauen hast gewinnen können. Wie leicht oder wie schwer ist es dir denn gefallen, die Leute dann auch auszuwählen? Du hast ja eigentlich ein Repertoire von Hunderten von Frauen, 100 Einzelgeschichten, aber du hast dir diese 11 Frauen rausgesucht. Wie leicht oder schwer ist dir das gefallen, da die richtigen zu treffen?
Das ist sehr schwierig, weil alle eben ihre Geschichte haben, aber ich habe einfach natürlich mit der Safi zusammen da so entschieden. Und Safi hat mir dann gesagt, look, sie und sie, oder, also beim Mann, ich wusste, wen ich will, und bei 5 Frauen. Aber die restlichen sind von der Safi gekommen. Und eben, das ist ja so, etwas dann höre ich natürlich auf sie, weil sie hat genau gewusst, wo wir sie finden, weil die sind zum Teil ja nicht mehr in der Schule gsi, also die sind gar nicht mehr in der Schule gsi, sie sind ja außerhalb gsi, dann ist auch noch das andere Problem gekommen, dass sie nicht mehr aus der Stadt rausreisen wegen Terrorismus und Entführung und so. Also es hätte jemand müssen sein, der in Ouagadougou selber wohnt.
Mit dem Buch möchtest du welche Sicht auf Burkina Faso vermitteln? Es sind ja zum Teil sehr, sehr traurige Geschichten, aber es sind ja Erfolgsgeschichten. Es hat sich ja, das Negative hat sich ja immer ins Positive gekehrt. Was ist deine Aussage mit dem Buch?
Es ist genau das, was du sagst. Es sind eigentlich Erfolgsgeschichten. Denen ist allen schlecht gegangen. Und heute sind die gut unterwegs. Sie sind natürlich noch lange nicht glücklich. Also andere Geschichten von Geflüchteten, Flüchtlingsfrauen und so. Aber es ist einfach fantastisch, was wir mit den Asmod bewegen können. Und ich habe mal, das ist sagen wir schon wieder etwa 2 Jahre her, 3 Jahre her, zusammengezählt, wie viel das eigentlich dank Asmod, also dank Spender, Spenderinnen, heute ein gutes Leben können führen, also ein gutes, ehrlich, ein menschenwürdiges Leben. Und das sind ja so weit über 25'000 Leute. Weil man muss auch immer davon ausgehen, dass sie eben dann zu ihren Familien schauen können. Und alle davon profitieren und die Kinder können in die Schule geschickt werden. Und. Also das ist natürlich einfach ein fantastisches Resultat. Aber das ist man sich gar nicht bewusst. Oder? Man sagt, ja, Schule und Ausbildung, ja, das ist ja gut und recht. Aber ich kann euch sagen, das ist einfach das Allerbeste, was man machen kann. Bildung ist ganz, ganz wichtig. Und dort fehlt es eben in Burkina Faso. Weil sie einfach keine Gelegenheit haben. Es gibt ein Beispiel zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich es noch gerade erzähle, aber es kommt mir gerade in den Sinn, Automechaniker. sie können einfach keine Auto flicken. Und es hat niemand, der es kann. Und wir suchen seit 3-4 Jahren jemanden, der mal dort runter würde gehen, zeigen, wie man ein Auto flickt. Es geht niemand. Hat niemand Interesse, das beizubringen. Und jetzt sowieso nicht, seit die Situation, die politische Situation so schwierig ist. Also, die Autos gehen kaputt. Sie haben jetzt, wir haben, Zaffi hat auch ein Auto von einer Spenderin bekommen, von uns. Und, das Auto ist in der Garage. Und ich habe gefragt, was ist eigentlich mit dem Auto? Ja, sie haben einen falschen Motor, ins Auto
hineingelassen. Das kann ich übrigens bestätigen. Ich habe ihn, regionales Krankenhaus besucht und da stand ein Krankenwagen drin, aber der ist leider nicht mehr in Betrieb. Der wurde gespendet, aber war schon seit 5-6 Jahren kaputt und steht jetzt da unter Dach und schwitzt vor sich hin, sage ich jetzt noch so. Also es ist tatsächlich so, aber das wusste ich nicht, dass es so viele Schwierigkeiten gibt, Mechaniker zu bekommen.
Ja, und anders natürlich auch.
Was sollen denn die Leserinnen und Leser nach der Lektüre, Sie haben heute die Möglichkeit, dieses Buch zu erwerben. Was sollen Sie mitnehmen?
Ha. Gut, ich komme immer wieder auf das Gleiche. Einfach, dass man ein bisschen demütig wird und auch einfach weiss, wie gut das wir haben. Und nicht immer alles kritisieren, reklamieren und so weiter. Also, wir sind dermaßen privilegiert, wenn man so Länder geht und das alles erlebt, dann ist es einfach unglaublich, wie wir das müssen einfach schätzen. Und was ich aber vor allem mal zeigen ist, als ich den Förderverein, den wir da gemacht haben, ist für mich das Wichtigste gewesen, dass man transparent ist. Darum gibt es auch jedes Jahr unsere Afrika-Soiree, wo alle übrigens eingeladen sind. Das Jahr ist er am 9.9. in der Kamgarn Schaffhausen. Sind alle herzlich eingeladen. Dass man transparent ist, dass man zeigt eben, was passiert mit euren Geldern. Was machen wir mit euren Geldern? Und darum, die Leute können ja mit runterkommen, wenn sie nicht Angst haben. Und wenn sie Kosten auf sich nehmen, dann können sie jederzeit mitkommen. Und das ist wichtig, weil man sieht schlussendlich, wenn man das Buch gelesen hat, was es bringt. Und es gibt ja so unmögliche Worte wie so Charity. Sie macht jetzt Charity. Das finde ich ja so etwas Furchtbares, weil das muss ich dann auch so hören. Jetzt macht sie Charity. Das ist nicht Charity, sondern das ist wirklich Hilfe vor Ort, wo dermaßen sinnvoll ist. Weil, und das ist jetzt auch etwas ganz Wichtiges, die Leute wollen nicht flüchten, die wollen nicht in die Schweiz kommen, die wollen in ihrem Land bleiben, weil sie ihr Land lieben und sie wollen dort einen Beruf können schaffen, also ihr Leben können finanzieren und einen Beruf haben. Das ist ihr grösstes Anliegen. Die wollen nicht da hinkommen. Ja, und alle Leute, die halt Nassmut unterstützen, helfen mit, sind die davon, die auch stolz sein auf das und sagen, ich mache etwas Sinnvolles, ich helfe und ich schaue mit, dass es eben so ist, wie es ist.
Die Isabel, die liest uns jetzt gleich eine zweite Geschichte. Sie ist auch traurig, aber glücklicherweise wieder mit Happy End.
Rihannaton. Rihannaton wurde 1990 geboren und gehört der Volksgruppe der Peul an. Sie lebte mit ihren Eltern und ihrem Ehemann in einem Dorf in der Nähe von Tchibo, im unruhigen Norden von Burkina Faso. Rihannaton war eine gute Schülerin und absolvierte erfolgreich 10 Schuljahre. Aus Mangel an finanziellen Mitteln konnte sie jedoch kein weiterführendes Studium ins Auge fassen. So heiratete sie bald nach der Schule ihren Freund und auch die Eltern waren mit der Verbindung einverstanden. Aus ihrer Ehe entstanden 5 Kinder. Eines davon ist beeinträchtigt und benötigt viel Aufmerksamkeit. Ihre Situation war anspruchsvoll, aber die junge Familie konnte damit umgehen. Doch da geschah das Schlimmste und wir lesen über Tchibo aus jener Zeit folgende Nachricht. Tchibo antwortet nicht mehr. An mehrere Bewohner gesendete Nachrichten bleiben unbeantwortet. Die Großstadt im Norden Burkina Fasos litt bereits seit 2 Jahren unter einer dschihadistischen Blockade. Einerseits gab es bewaffnete Gruppen, die die Stadt umzingelten, denn Versorgungskonvois die Durchfahrt verwehrten und Terror verbreiteten. Andererseits duldeten auch die herrschende Junta kaum kritische Stimmen zur Situation vor Ort, da sie keine zusätzliche Verunsicherung wollte. Alle haben Angst, ihre Meinung zu sagen, sagte dazu ein Menschenrechtsaktivist. In diesem Klima der Angst überfallen Islamisten eines Tages auch Jana Tonsdorf, erschießen wahllos Männer, Frauen und Kinder und enthaupten ihre Opfer. Die Köpfe legen sie auf die leblosen Körper, vergiften das Wasser der Brunnen und verlegen heimtückische Landminen. Dazu nehmen sie die Nutztiere mit und plündern auch Rihannatons Hof. Diese furchtbaren Gräueltaten, deren Zeugen sie werden, kann die junge Familie jedoch nicht in Ruhe vor Ort verarbeiten. Stattdessen muss sie nach dem Überfall hals über Kopf flüchten. Die Eltern müssen sie leider zurücklassen, denn diese können den beschwerlichen Weg Richtung Ouagadougou nicht mehr in Angriff nehmen. Sie sind zu alt, zu gebrechlich und zu schockiert. Und endlich in der rettenden Hauptstadt angekommen, versucht Rihannatons Familie, wie tausende andere Geflüchtete, Arbeit zu finden. Aber außer kleinen Jobs bleibt jegliches Einkommen aus und die Familie leidet unter Hunger, Isolation und quälender Zukunftsangst. Rihannaton erzählt mir ihre Geschichte fast gespenstisch ruhig, mit klarer, aber irgendwie entrückter Stimme. Es kommt mir so vor, als würde sie über einen Film berichten, dessen Bilder sie Tag und Nacht verfolgen. In dieser verzweifelten Situation der unbekannten Großstadt bekommt Rihannaton das Angebot von Nasmot, einen Ausbildungskurs zur Coiffeuse, Kosmetikerin oder Schneiderin besuchen zu können. Sie nimmt die Offerte mit Freude und großem Interesse an und belegt dank ihres Geschicks erfolgreich einen Kurs im Frisieren. Und nach dem Workshop übernimmt sie dank ihrer Initiative mit zwei weiteren Frauen einen kleinen Laden. Die Miete übernahm Nasmot und machte es den drei Frauen möglich, etwas Geld zu verdienen, um wenigstens ihre Kinder versorgen zu können. Ihr Mann ist inzwischen zu den Eltern zurückgekehrt, denn in Ouagadougou fand er nirgendwo Arbeit. Rihannatons Schicksal bedeutete jedoch, dass sie neben traumatischen Erlebnissen in ihrer Heimat nun auch noch eine zerrissene Familie hat. Und sie wünscht sich jetzt nur eines, so schnell wie möglich wieder in ihre vertraute Umgebung zu ihrer Familie zurückzukehren. Sie vermisst ihren Mann, die Eltern und ihr Dorf, das nun offenbar vom Militär beschützt wird. Auf meine Frage, ob sie nach den schrecklichen Erlebnissen überhaupt wieder glücklich sein könnte, meinte sie, wenn der Frieden in unser Land zurückkehrt, dann werde ich wieder glücklich.
Ja, das haben die wohl schon drauf, ne? Mit den Haaren. Also das finde ich immer, das sieht toll aus. Jetzt haben wir da jemanden noch im Bild gesehen, und zwar die Melanie. Melanie ist schon ganz aufgeregt, denn die Melanie, die ist nicht gerne vorne auf der Bühne. Von daher, sie sitzt hier, aber wir stehen jetzt nicht auf, wir setzen uns jetzt mal hin. Und wir sind ja hier quasi RTL-mäßig ganz unter uns. Wie seid ihr denn zusammengekommen, die Bea und du?
Also ich habe Bea kennengelernt, ich habe mal ein Interview mit ihr fotografiert. Und wir sind uns von Anfang an sehr sympathisch gewesen. Und dann bin ich mal an so einer Afrika-Soiree gewesen, habe die Bilder gesehen von der Schule und habe nachher zu ihr gesagt, Bea, ich will da unbedingt einmal hin, weil es einfach mega eindrückliche Bilder gewesen sind und ich habe das selber mal gesehen.
Und dann hat sie gesagt, ja, dann komm vorbei.
Dann hat sie mich mitgenommen.
Super, super. Jetzt hast du ganz tolle Aufnahmen gemacht und wir teilen ja im Prinzip die Erfahrung. Wir wissen, wie es da ist. Es ist heiß, es ist staubig, das Wetter ist diesig, man schwitzt den ganzen Tag, die Sonne brennt. Für dich als Fotografin gar keine leichte Aufgabe, oder?
Ja, also wo wir drinnen gewesen sind für Bilder vom Buch, ist wirklich brutal heiß gewesen. Also wir waren permanent am Schwitzen gewesen. Aber ich glaube, das blendet man irgendwann aus, weil es irgendwie alles andere auch so intensiv ist. Der Staub, die Luft, also einfach mit allen Sinnen zu erleben, ja. Also ja, es ist heiß gewesen, aber es ist nebensächlich gewesen eigentlich während dem Schaffen.
Jetzt hast du wunderschöne Fotos gemacht in diesem Buch über die 12 Leben. Ich habe gelesen, die hast du überhaupt nicht beschnitten. Ist das richtig? Was war da der Hintergrund?
Also ich habe eigentlich während der Aufnahme praktisch nichts inszeniert. Ich habe nicht gesagt, sitzt jetzt so an oder macht mal so oder macht es so. Sondern ich habe es eigentlich wirklich so, wie ich es in dem Moment gesehen habe, ich es auf Bild festhalten und darum habe ich es auch nicht groß geschnitten oder ja, wirklich, sie sind eigentlich, dass man wirklich als Betrachter so sieht, wie ich es dort im Moment gesehen habe.
Ist ja immer eine ganz intime Situation. Und wenn dann jemand mit einer Filmkamera oder mit einer Fotokamera da ist, man kann sich ja nicht unsichtbar machen, aber du hast das irgendwie geschafft, du hast tolle Fotos gemacht. Wie ist dir das gelungen?
Also wenn wir jeweils an einen Ort gekommen sind, wo die Frauen gewesen sind, habe ich am Anfang gar nicht fotografiert, sondern einfach, bin einfach mal dort gewesen, dass wir uns wirklich aneinander gewöhnen. Also sie vor allem an mich und ich an sie. Beim einen Ort, beim Film, den wir jetzt gesehen haben, die Kinder haben wirklich brüllt, die mich gesehen haben. Ich glaube, die haben noch nie eine weise Person gesehen. Das war sehr unangenehm gewesen.
Das kenne ich. Wenn man auf kleine Kinder zugeht, dann und die Mutter lacht. Die hat das schon mal irgendwann gesehen.
Ja, ich glaube, ich habe wirklich einfach am Anfang habe ich es gar nicht gemacht, bis mal so ein bisschen der Fluss reingekommen ist und dann habe ich fotografiert. Aber ich habe nie jemandem gesagt, eben, schau jetzt mal so oder so. Ich bin wirklich einfach immer ein bisschen mit einem Ohr bei ihnen beim Zuhören gewesen und beim anderen habe ich die Situation fotografiert und so ist, glaube ich, dann relativ gut gegangen. So.
Nicht nervös sein, vorletzte Frage, dann hast du es gleich geschafft. Jetzt hast du dieses Buch vor dir liegen mit deinen Fotos drin und du kennst jetzt ja auch, warst ja dabei, die ganzen Geschichten. Hat das irgendwas mit dir gemacht?
Ja, wahnsinnig viel. Also, wie es Bea auch immer sagt, Demut und grausam dankbar, habe ich das dürfen erleben, habe ich die Geschichten dürfen hören, habe ich die Frauen dürfen kennenlernen. Und ich sage immer, für die Frauen, die wir getroffen haben, ist es wie einfach ein Moment gewesen. Und dann sind wir wieder verschwunden und wir sind auch aus ihrem Leben wieder verschwunden. Und ich glaube, mir bleiben all die Begegnungen ein Leben lang im Kopf. Und ja, also wahnsinnig dankbar, dass das. Und ich möchte auch wieder gehen, um das wieder zu sehen. Also ich bin 3-mal gewesen und beim 3. Mal habe ich schon fast so ein Heimat, ein Zurückkommen-Gefühl gehabt. Es ist wirklich, ja.
Das sage ich meiner Tochter auch immer. Irgendwie ist es, man wird zum Wiederholungstäter. So kann ich das mal sagen. Noch ein Wort zum Menschen Bea. Was zeichnet die Bea aus deiner Sicht aus?
Ich glaube, sie ist wahnsinnig herzliche und wenn sie etwas macht, dann macht sie es zu 100% und mit ganzem Herzen. Und sie ist wahnsinnig offen. Ja.
Geschafft. Dankeschön für das Gespräch. Super. Vielen Dank. Bea, wir haben eben den Film gesehen und mittlerweile wissen Sie auch, um welche Themen es geht. Ich wollte jetzt nochmal sagen, es gibt Hexenverfolgung, häusliche Gewalt, Kindstod, Familientrennung, Armut, Krankheit, Überlebenswille, Hunger. Das Leben in Burkina Faso ist brutal hart. Ne? Trotzdem haben die einen gewissen Stolz und sind eigentlich viel lebensfreudiger als wir hier. Siehst du das genauso?
Absolut. Es ist einfach erstaunlich, dass trotz dem ganzen Elend, was sie wirklich haben, einfach eine Lebensfreude ist, eine Stärke, mutig. Es sind einfach unglaubliche Frauen. Leider kann ich das von den Männern nicht sagen. Tut mir leid. Männer sind zum grössten Teil wirklich Versager, aber die Frauen sind ja, nicht dumm, natürlich nicht
dumm. Nein, mit afrikanischen Männern.
Ja, nein, es tut mir auch immer leid, dass ich muss sagen, Männer sind Penner, aber es ist tatsächlich so, dafür eben haben die Frauen wirklich unglaubliche Power.
Wie haben dich denn jetzt diese ganzen Gespräche, die du geführt hast, verändert? Gab es da irgendwo, wo du nach Hause gekommen bist, nach den 5 Tagen mit der Melanie, wo du gesagt hast, da ist jetzt was passiert?
Also ich muss sagen, aber ich gehe jetzt so viele Jahre dort runter, 1-2 Mal im Jahr oder sogar schon mehr und bin so manchmal dort unten gewesen und ich kann einfach sagen, jedes Mal lerne ich etwas, jedes Mal verändert es etwas. Und ich brauche immer wieder einen kleinen Moment, um mich auch wieder da ins Leben hineinzubegeben. Und ich habe unser Leben wahnsinnig gern. Und ich habe auch gerne schöne Hotels oder feines Essen oder so. Also, ich habe wirklich die 2 Leben. Aber es prägt mich immer. so eine Reise ist einfach nicht einfach zu verdauen. Es braucht immer wieder einen Moment, dass man wieder einfach da im normalen Rhythmus ist. Und ja, das Buch, ich bin extrem dankbar oder Annette Weber vom Weber Verlag, dass sie uns die Möglichkeit hat gegeben. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass ich das mit der Melanie zusammen so machen konnte, so unkompliziert, weil das braucht jemand, der einfach kommt und macht und selbstständig ist. Und vor allem, was sie eben extrem ist, so diskret, nicht aufdringlich. Und wenn wir wieder ein Buch machen, gehen wir wieder zusammen. Oder wir gehen auch zusammen. Nein, sie ist einfach die Person, die das wirklich fantastisch gemacht hat.
Ich habe dich gesehen, dass du gut zugehört hast. Du bist eine gute Zuhörerin. Und mir ist aufgefallen, dass Berührung auch bei diesen beiden Filmen eine wesentliche Rolle spielt. Das Berühren des Menschen in ihrer Trauer, in ihrem Schmerz. Du bist einfach da mit der Safi und mit der Melanie. Hast du gelernt, und das war meine Frage von eben, im Prinzip diese Trauer, diesen Schmerz mit den Betroffenen auszuhalten? Wie schwer oder leicht ist das?
Das ist gar nicht leicht. Das ist ganz schwierig. Und emotional ist das für mich immer noch schwierig. Sehr schwierig. Es beschäftigt mich. Ich muss manchmal schon im stillen Kämmerli was verdauen. Und für mich ist wichtig, du sagst eben körperlich, ich kann die Frau in die Arme nehmen und sie, ich merke, oder Körperlichkeit ist in Burkina nicht stark. Also, die haben das nicht. Ich erlebe auch zum Beispiel Mädchen, die ihre Mütter mit Handschlagen grüssen und einem Knicksli machen. Die haben keine Körperlichkeit. Und ich merke, wenn ich die Mädchen so packe und das mache ich bei allen, dann die verschlüpfen fast in mich rein. Die sind sich das nicht gewöhnt. Und das ist für mich ein schönes Gefühl. Die Nähe. Und das bleibt ihnen noch. Und wenn ich wieder komme, also ich bin wirklich sehr eng mit denen, gerade jetzt, was wir haben gesehen, die Lucy oder die Aua, die haben wir jetzt nicht gesagt, aber sie sind wirklich, die sind ganz nah bei mir. Und das ist schon sehr berührend.
Aber daran höre ich jetzt, es ist ein Bedürfnis, was sie sonst nicht haben.
Natürlich.
Mhm. Gibt dir das Buch denn auch Kraft, weiterzumachen, dran zu bleiben an Nasmut?
Ja, Nasmut ist meine Lebensaufgabe und solange ich irgendwie kann, ist das klar. Das ist ein Herzensprojekt, das ist wichtig und ja, man darf die Leute nicht im Stich lassen. Das würde ich nie machen, ich würde sie nie im Stich lassen.
Das ist ein Statement, da kommt aber auch wieder deine soziale Ader hervor, aber die hast du nicht nur in Burkina Faso, sondern auch hier in der Schweiz. Also, du hast ja noch weitere Unternehmungen, das Wohnbeizli beispielsweise, ja, oder Schönes zum Wohnen, zum Wohnfühlen, genau, in Steckborn. Heute haben wir ja übrigens vom Wohnbeizli ganz leckere Sachen und eine hervorragende Bedienung. Will ich mich gleich noch persönlich bedanken. Du bist Mutter von zwei Töchtern, Maskenbildnerin der Nation und sogar Unternehmerin des Jahres 2012. Und dein eigener Lebensweg, welche Rolle spielt der für dein soziales Engagement, was du jetzt in die Welt trägst?
Ja, ich mache einfach.
Ich binde mir auch einfach die Schuhe.
Ja, ich mache einfach. Ich bleibe einfach dran und es gibt keinen Weg. Also es gibt einfach den Weg für sie und ich bin eine sehr zufriedene Person und ich bin auch glücklich in meinem Leben, Gott sei Dank. Ich hoffe, es bleibt so, ich muss Holz anlängen.
Hier muss ich klopfen.
Und ich will da mein Glück können teilen und ich habe keinen besonderen Plan. Eigentlich bin ich jetzt sehr zufriedener Mensch.
Das hört sich gut an. Das ist ein Applaus wert. Der Applaus war gerechtfertigt. Gab es denn einen Moment, wo du auch schon mal Zweifel hattest oder wo du gesagt hast, shit, ich schmeiß hier alles hin? Gab es das?
Nein.
Gar nicht. Dann frage ich andersrum. Wann kommt für dich das Zeichen oder wann würdest du das Zeichen definieren, Nasmut ist am Ziel?
Nasmut ist nie am Ziel. Das ist nie am Ziel, weil die Schuhe kann erstens mal gar nie selbsttragend sein, das ist nicht möglich. Die Krise in Burkina, die wird noch lange dauern. Die Leute brauchen Unterstützung und mehr denn je. Natürlich hoffe ich, dass die Krise mal aufhört, aber im Moment sind wir da. Heute und morgen wird das nicht passieren, auch nicht übermorgen. Also wir müssen ein bisschen Geduld haben.
Da bringe ich jetzt mal deinen Mann mit ins Spiel. Ah. Die politische Frage, wird die Krise irgendwann in Burkina Faso zu Ende sein? Militärdiktatur, werden da wieder irgendwann ruhigere
Zeiten einkehren?
Ja.
Ja, das ist schwierig. Wenn man die Situation vor Ort sieht, ist es ja nicht nur Burkina Faso, sondern alle umliegenden Länder haben sich aus dieser französischen Geschichte verabschiedet. Jetzt wird es eine mindestens teilrussische, chinesische, unsichere Geschichte, wo man einfach nicht weiß, wo das hingeht. Und ich denke mir, dank der Frauen, und damit sind wir wieder beim Buch und bei dieser ganzen Geschichte von Nasmold. Sie sind tatsächlich das Rückgrat Afrikas. Und wenn mehr Frauen in Afrika mehr zu sagen haben, und das wird irgendwann so sein, es gab immerhin schon einige Präsidentinnen und Verantwortungsträger, jetzt wird vielleicht sogar eine afrikanische Frau UNO-Generalsekretärin oder Frau Danzi ist von DEZA die Chefin. Afrika ist wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten der meistwachsende Kontinent der Welt und er wird einmal eine Rolle spielen. Wir werden das nicht mehr erleben, aber ich glaube, aufgrund der Ressourcen, die die Leute haben und die das Land hat, wird Afrika das nächste Asien sein. Und dann wird es besser werden. Aber bis dann brauchen sie auch unsere Unterstützung, genauso wie man das mit Nasmold macht.
Dann frage ich noch, Thomas, lässt du deine Frau dann guten Gewissens mit Aeroflot demnächst nach Ouagadougou fliegen? Weil du hast ja zu Recht erwähnt, die Russen sympathisieren mit Burkina Faso. Mit welchem Gewissen kannst du deine Frau noch nach Burkina Faso schicken?
Also mit den Russen hat das überhaupt nichts zu tun. Vorläufig fliegen sowohl die belgischen Fluggesellschaften als auch Air France fliegt immer noch nach Afrika und nach Ouagadougou. Air Brüssel ist immer geflogen. Und die lassen die ihre Piloten und ihre Crews auch nicht einfach fliegen. Also von dem her, solange man in Ouaga bleibt und nicht aufs Land rausgeht, und das ist auch unsere Abmachung, ist das verantwortbar?
Du hast einen Schrecker.
Nein, ich gehe ja selbst. Ich war schon mindestens 10-mal auch dort, übrigens auch mit Gruppen. Und die Leute haben alle zuerst Mühe gehabt mit dieser Vorstellung und sind am Schluss, es hat auch einige hier, sind am Schluss zurückgekommen und haben gesagt, diese Woche war mehr wert als viele teure und schöne Ferien, die wir gemacht haben, weil das einfach so einfährt, wenn man erlebt, was diese Welt eben auch noch ausmacht. Das sind nicht nur schöne Strände, sondern das sind Schicksale, ist auch eine Mitverantwortung von uns für diese andere Welt, Afrika. Und diese auch Burkina Faso ist näher, viel näher als Amerika von uns. Und wenn wir uns nicht darum kümmern, dann wird das auch für uns nicht sehr gemütlich enden.
Das war eigentlich ein schönes Schlusswort für diese Veranstaltung. Herzlichen Dank, Thomas Leiber. Das Plädoyer von der BEA lautet, das ist mein Wecker. Wir sind punktgenau. Wahnsinn. Das Schlussplädoyer von der BEA lautet, ich widme dieses Buch den Frauen Afrikas, deren Mut und Stärke ich bewundere. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von Ihnen, aber wir sehen uns gleich bestimmt noch beim Apéro. Und ich bedanke mich recht herzlich, liebe BEA, für das Gespräch.
Danke dir.
Ich darf noch folgenden Dank weitergeben. Dank an die Isabel für die Lesung. Das ist auch nochmal ein Applaus wert, ja. dem Schwenkbar-Team, dass wir hier heute tagen dürfen. Dem Wohnbeizli Steckborn. Gleich gibt es noch ein bisschen mehr zu trinken und zu essen. Da freuen wir uns auch. Und last but not least, dem Techniker, dem Thomas Feurer. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Bodensee-podcast.ch. Geschichten rund um den See, spannend, interessant und relevant. Folgen Sie bodenseepodcast.ch.